Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Die Weimarer Republik. Zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933 lag eine Zeit großer Hoffnung, aber auch großer Krisen. Wie konnte die Euphorie über eine neue Demokratie innerhalb weniger Jahre in eine brutale Diktatur führen? Und welche politischen Entscheidungen und Konflikte haben den Weg für Hitler und die Nationalsozialisten freigemacht? Und was lernen wir vielleicht auch für heute daraus? Über diese Fragen sprechen wir mit dem Direktor und Geschäftsführer des Museums Haus der Weimarer Republik in Weimar, einem Ort, an dem die Geschichte der ersten deutschen Demokratie greifbar wird. Herzlich willkommen, Herr Zenker.
Hallo aus Weimar.
Herr Zenker, das Haus der Weimarer Republik wurde 2019 eröffnet, also fast genau 100 Jahre nachdem in Berlin die Republik ausgerufen wurde. Gibt es denn einen Grund, warum es so lange gedauert hat, bis so ein Ort entstehen konnte?
Da gibt es mehrere Gründe dafür. Das eine ist, dass die Weimarer Republik ja in der Nazi-Zeit komplett schlecht dargestellt wurde, natürlicherweise als Systemzeit galt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg die Weimarer Republik natürlich auch unter diesem ständigen Rechtfertigungszwang stand, auch ein sehr schlechtes Ansehen hatte als gescheitertes Modell. Und man muss dazu sagen, Weimar lag auch zusätzlich noch in der Ostzone, in der späteren DDR. Und die DDR hatte keinerlei Interesse, an die Nationalversammlung zu erinnern, weil sie natürlich dieses Parlament, was hier in Weimar getagt hat, als Verräterparlament angesehen hat, das der Richtung der Diktatur des Proletariats im Weg gestanden hat. Und deshalb war bis 1990 eigentlich dieses Thema überhaupt nicht präsent in Weimar. Und danach war es eben schwer, sich bei den vielen anderen Themen der Stadt Gehör zu verschaffen. Wir haben hier parallel das Thema Bauhaus, was hier ganz groß eine Rolle spielt. Wir haben natürlich traditionell Goethe und Schiller. Wir haben Buchenwald. Also das sind so nur die ganz großen Themen. Und da fand nach 1990 auch in einer Reihe von Themen eine Neubestimmung statt. Und die hat relativ viel Kraft auch gekostet, sodass man letztendlich wenig Ressourcen hatte, um sich auch noch der Weimarer Republik zu widmen. Und das hat er eben tatsächlich gebraucht bis zum 100. Jahrestag der Ereignisse von 1919, bis eben ein fester Erinnerungsort in Weimar entstanden ist.
Welche Kernfrage sollte denn dieses Museum beantworten?
Letztendlich beantworten wir zwei Fragen. Das eine ist, wie ist es gelungen, diese erste deutsche Demokratie ins Leben zu rufen? Wie ist sie ins Laufen gekommen? Wie ist es gelungen, sie auch über doch einen erklecklichen Zeitraum über einige Jahre zu verteidigen? Und wie ist es zum Schluss, und das ist sicherlich die Frage, die besonders viele Menschen umtreibt, wie ist es zum Schluss passiert, dass diese Demokratie von ihren Gegnern überwunden bzw. zerstört wurde?
Gehen wir doch nochmal zurück ins Jahr 1918, das Jahr, in dem Kaiser Wilhelm II. Abgedankt hat und die Republik ausgerufen wurde. Wie war denn die Stimmung im Land?
Die Stimmung im Land ist auf dem Tiefpunkt. Der Erste Weltkrieg hat unglaubliche Zerstörungen angerichtet. Natürlich nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Aber auch in der, wie man sagen, im übertragenen Sinne in der Gesellschaft. Es sind enorm viele Tote zu beklagen. Es gibt enorm viele Kriegsverwundete. Und es herrscht Hunger in Deutschland. Es herrscht eine große Ungerechtigkeit, weil das Kaiserreich aufgrund seiner obrigkeitsstaatlichen Organisation eben auch nicht in der Lage ist, die Kriegslasten halbwegs akzeptabel zu verteilen. Und dadurch wächst eine riesige Unzufriedenheit unter der Bevölkerung, die dieses alte System letztendlich zum Einsturz bringt. Vor allem auch deshalb dann im Herbst 1918, weil Teile der alten Eliten versucht haben, diesen Krieg zu verlängern. Also nochmal die Flotte, das ist ja der große Auslöser, die Flotte nochmal in eine letzte Schlacht zu schicken. Und das ist so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und der dann eine Revolution auslöst, die innerhalb von wenigen Tagen eine Ordnung zum Einsturz bringt, die über Jahrhunderte gewachsen war und wo sich eigentlich kurz zuvor niemand hätte vorstellen können, dass das so schnell zusammenbricht.
1919 gibt es ja dann die ersten Wahlen zur Nationalversammlung. Frauen dürfen jetzt auch zum ersten Mal wählen. und Friedrich Ebert wird zum Reichspräsidenten gewählt. Gab es damals schon Anzeichen dafür, dass die Weimarer Demokratie gefährdet ist?
Also Demokratie ist nach meiner Überzeugung immer gefährdet. Und in der Situation 1918, 19 wird das auch sehr schnell deutlich, dass nicht allen dieser Weg hin zu einer Nationalversammlung, zu einer parlamentarischen Demokratie gefällt. Die alten Kräfte auf der rechten Seite, die sind im November 1918 erst einmal gelähmt. Ja, die haben diesen Verlust erstmal zu verarbeiten. Auf der linksextremen Seite gibt es dann sehr schnell eine Bewegung, die sagt, wir wollen diese Revolution weitertreiben. Da gibt es das Vorbild aus Sowjetrussland und das wird von bestimmten Kräften sehr lautstark, aber weitgehend erfolglos betrieben. Und dann ab Januar 1919 erwachen auch diese alten Kräfte und nutzen eben die Konflikte in der Arbeiterbewegung über den Weg in Richtung Demokratie, um Unfrieden zu stiften, um mit Gewalt auch das neue System zu destabilisieren. Und in diesen Konflikten gefangen sind sozusagen diejenigen, die eben diese parlamentarische Demokratie auf den Weg bringen wollen. Und das sind sehr ereignisreiche Wochen, auch leider sehr blutige Wochen dann Anfang 1919. Und da wird eben deutlich, diese neue Republik wird es schwer haben.
Dennoch zeigen die Wahlergebnisse ja, dass eine große Mehrheit die junge Demokratie auch erstmal unterstützt. Und wir sprechen dann erst 1923 wirklich von dem ersten wirklichen Krisenjahr der Weimarer Demokratie. Was passiert da genau in diesem Krisenjahr?
Also in diesem Krisenjahr 1923 kommen mehrere Einzelkrisen zusammen und entwickeln sich zu einer Situation, die wirklich staatsgefährdend ist. Und es ist im Endeffekt ein Riesenwunder, dass die Republik Ende 1923 noch besteht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwischendurch verloren geht, ist viel höher. Die Krisen sind im Einzelnen der Einmarsch der Franzosen und Belgier ins Ruhrgebiet, die dadurch ausgelöste Hyperinflation, die war auch davor schon jenseits von Gut und Böse. Aber durch diesen Einmarsch ist sie und durch den dann folgenden passiven Widerstand, zu dem die Reichsregierung aufruft, wird sie noch einmal forciert und erreicht schwindelerregende Höhen, die wir uns heute auch kaum vorstellen können, was das auch mit den Menschen im Alltag gemacht hat, dieser totale Geldverlust, die Vernichtung zahlreicher Werte, hat einfach die Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Und nun versuchen natürlich extreme politische Kräfte, diese Krise auszunutzen, um einen Umsturz zu erzeugen. Das sind auf der einen Seite wiederum die Linksextremen auf Seiten der KPD, die also von Moskau die Ansage bekommen, jetzt ist die Situation da, um Sowjetdeutschland zu schaffen. Da gibt es konkrete Aufstandspläne, die dann allerdings kläglich scheitern, weil man merkt, also weder in den Gewerkschaften noch in der Sozialdemokratie noch auch in größeren Bereichen der Arbeiterbewegung gibt es dann eine Unterstützung für. Zum Schluss gibt es lediglich den Hamburger Aufstand im Herbst 1923, der im Nachhinein sehr glorifiziert wird, aber letztendlich ja ein sehr schnell gescheiterter Aufstandsversuch war. Und auf der anderen Seite viel gefährlicher, weil umfangreicher vorgeplant und auch ja weitere Kreise erfassend, die Umsturzversuche auf der rechten politischen Seite. Wir kennen alle den Hitlerputsch von 1923. Der ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Hitler putscht in München am 9. November und scheitert allerdings auch, weil es völlig dilettantisch vorbereitet ist, sehr schnell an der Bayerischen Landespolizei. Unbewusst zerstört er damit allerdings umfangreichere Umsturzpläne, die in der bayerischen Landesregierung vorliegen, die also ganz gezielt daran gearbeitet hat, Deutschland von Bayern aus in eine Militärdiktatur zu verwandeln. Und das kann letztendlich auch durch energische Maßnahmen der Reichsregierung verhindert werden. Ja, also es ist bemerkenswert, wie es im Herbst 1923 trotz dieser äußerst widrigen Umstände und dieser massiven Angriffe gelungen ist, diese Krise zu bewältigen und den Staat zu stabilisieren. Und das kann man ganz klar sagen, das liegt an einzelnen Personen, die an der Staatsspitze alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, auch Ausnahmegesetze, auch sehr unangenehme Maßnahmen, ja, Militär, das eingesetzt wurde, was auch sehr umstritten war, wo es auch Tote gegeben hat. Aber das waren eben Personen wie Friedrich Ebert und Gustav Stresemann, die eben diese Mittel eingesetzt haben und erfolgreich eingesetzt haben, weil Ende 1923 ist die Republik gerettet und kann dann in eine Phase relativer Stabilisierung übergehen.
Und diese Stabilisierung, von der Sie sprechen, die wird ja auch manchmal als die goldenen 20er benannt. Wovon war sie geprägt? Und mich würde auch noch interessieren, war sie wirklich für alle so golden?
Sie war mitnichten für alle golden. Mitte der 20er Jahre bestanden die tiefen Probleme der Weimarer fort. Es gab nach wie vor große Armut, große Ungerechtigkeit, auch eine große Skepsis der Eliten gegenüber der neuen Ordnung. Das ist also alles nicht weg gewesen. Aber der Problemdruck ließ nach. Die Republik wurde nicht mehr so häufig prinzipiell in Frage gestellt. Größere Teile des Bürgertums haben auch ihren Frieden gemacht mit dieser neuen Ordnung. Und hinzu kam eben eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung. Das hing sehr stark damit zusammen, dass es gelungen war, eine Übereinkunft mit den Siegermächten zu finden und vor allem frisches Geld aus Amerika zu bekommen. Und diese Kredite haben es der deutschen Wirtschaft erlaubt, enorm zu investieren, auch dem deutschen Staat. Da ist also sehr viel in Mitte der 20er Jahre entstanden. Wohnungsbau, Städtebau, Sportanlagen, Kultureinrichtungen. Also da ist ein richtiger Bauboom ausgebrochen. Und all das hat den Eindruck erzeugt, es geht voran. Und man muss einfach sagen, 1928, 1929 war die Republik so weit stabilisiert, dass sich nur noch wenige Beobachter wirklich Sorgen um sie gemacht haben, sondern eher davon ausgegangen sind, ja, es wird weiter Probleme geben, aber die sind zunehmend beherrschbar.
Und dann kommt 1929, das ist ja das Jahr der Weltwirtschaftskrise und die verschont ja auch Deutschland nicht. Ja, welche Auswirkungen hat denn diese Weltwirtschaftskrise auf Deutschland?
Deutschland war besonders stark von dieser Weltwirtschaftskrise betroffen, weil es eben am Tropf der Amerikaner hing. Also die Geldflüsse aus Amerika wurden abrupt eingestellt und das hat dieses deutsche Aufschwungmodell unter einen enormen Stress gesetzt und hat zu einer riesigen Arbeitslosigkeit geführt, zu Fabrikschließungen, zu reihenweise Pleiten und Insolvenzen. Und das war natürlich für die Weimarer Republik eine sehr, sehr schwere Situation. Und es kommt hinzu, dass eben diese Krise dann auch genutzt wurde, um die Demokratie abzubauen. Es waren dann eben Ende der 20er Jahre Kräfte an der Regierung, insbesondere ab 1930, die eben nicht die Stabilisierung der Demokratie im Sinn hatten, sondern ihren Abbau. Und da kam es dann eben zu der weitgehenden Ausschaltung des Parlaments, ja, zu der Überlegung, doch eher autoritär zu regieren. Der Reichspräsident hat Regierungen berufen, die nur von ihm abhängig waren, nicht mehr von der Zustimmung des Reichstages. Und was man auch sagen muss, ist, dass diese Regierungen die Krise auch nicht unbedingt gedämpft haben, weil sie der Auffassung waren, dass es am wichtigsten wäre, Deutschland von den Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg zu befreien. Und man diese Krisenverschärfung in Kauf genommen hat, um den Siegermächten zu beweisen, dass man nicht mehr zahlen kann. Das heißt, man hat sozusagen versucht, diese Krisen nicht zu lindern, sondern zu verschärfen. Hinzu kam diese riesige Inflationsangst. Das heißt, man wollte nicht wieder die Geldpresse anwerfen, um die Krise zu bekämpfen, sondern man hat sich im Gegensatz zu einer Sparpolitik entschieden. Man hat also die Gehälter gesenkt, die Staatsausgaben gesenkt. Heute wissen wir, dass es eigentlich das schlechteste Mittel ist in so einer Krise. Man hätte eigentlich antizyklisch arbeiten müssen. Man hätte investieren müssen, um die Einbrüche abzufangen. Man hat das Gegenteil getan. Und das hat dazu geführt, dass die Weimarer Republik enorm destabilisiert wurde, sowohl jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht, aber eben auch in politischer Hinsicht.
Auch die NSDAP kann von der Krise natürlich profitieren und gewinnt an Zuspruch. Wie schaffen es denn Hitler und seine Partei am Ende, die Macht zu ergreifen?
Ja, in der Rückschau wird oft von der Machtergreifung gesprochen. Korrekt wäre die Machtübertragung. weil Hitler hatte selbst im Januar 1933 nicht die Möglichkeit, die Macht zu ergreifen auf legalem Wege, sondern er war davon abhängig, dass es andere gibt, die sie ihm übertragen. Und damit ist eigentlich der Kern des Problems beschrieben, nämlich dass es rechtskonservative Kreise gegeben hat, die bereit waren, mit den Nazis gemeinsame Sache zu machen. Die NSDAP hat 1928 den Status einer Splitterpartei. 2,6% an Wählerstimmen haben sie bekommen 1928. Das ändert sich schlagartig dann 1930 bis 1932 sind sie stärkste Partei und natürlich ein Machtfaktor. Sie sind auch etwas Neues, etwas, was es im deutschen Parteiensystem bis dahin nicht so gegeben hatte, nämlich eine Partei, die Milieugrenzen übersprungen hat, die es geschafft hat, wirklich sowas wie eine Volkspartei zu werden. Und sie hat mit einem hemmungslosen Antisemitismus und mit brutaler Gewaltdemonstration nach außen einmal Angst und Schrecken verbreitet, aber auch eine riesige Hoffnung nach dem Motto, wir können alle eure Probleme lösen. Und damit haben sie eine riesige Anhängerschaft gewonnen, die eben aufgrund der Weltwirtschaftskrise desillusioniert war und eben ihre Hoffnung auf Hitler gesetzt hat. Das hat aber bis zum Ende der Weimarer Republik nicht gereicht. Also die Weimarer Republik war dadurch geprägt, dass die NSDAP nie die Mehrheit in der Gesellschaft erreicht hat. Auch wenn sie stärkste Partei war, ja, mit bis zu 37% der Wählerstimmen auf Reichsebene, hatte sie nie die absolute Mehrheit. Das heißt, sie brauchte Kräfte, die mit ihnen zusammenarbeiten. Das war jetzt mit den alten Eliten gar nicht so einfach, weil eben da gewisse kulturelle Fremdheiten stattfanden. Aber diese alten Eliten hatten einen Plan, nämlich die Republik abzuschaffen und durch eine autoritäre Herrschaft zu ersetzen. Und im Jahr 1932 haben sie erkannt, dass sie diesen Plan nur umsetzen können, wenn sie eine gewisse Massenbasis haben. Also sie können das nicht umsetzen gegen das Volk, gegen große Teile des Volkes, sondern sie brauchen eine Massenbasis. Und da wurde Hitler für sie interessant. Und 1932 ist allerdings deshalb Hitler noch nicht zum Reichskanzler ernannt worden, weil er in dieser Situation sehr stark war. 1932 im Sommer hatten die Nazis ihren Höhepunkt in der Wählergunst und die Kräfte um Hindenburg, um Papen, um Schleicher, also diese Kräfte, die hatten eher Angst davor, dass Hitler sie dominieren würde. Und sie haben ihn 1933 im Januar berufen, weil Hitler zu dem Zeitpunkt schwach war. Er hatte im November die Wahlen verloren, hat 2 Millionen Wählerstimmen verloren. Die Partei war pleite aufgrund der vielen Wahlkämpfe. Und es herrschte Unzufriedenheit, weil die Anhänger der NSDAP zwar ständig diese Partei gewählt haben, aber die ist eben nicht an die Macht gekommen. Sodass man sagen muss, im Januar 1933 wurde Hitler deshalb zum Reichskanzler ernannt, weil er schwach war, weil man glaubte, ihn jetzt in der Hand zu haben und ihn kontrollieren zu können. Diese Überlegung war natürlich eine grandiose Fehleinschätzung, weil man die radikale Skrupellosigkeit der Nazis völlig unterschätzt hat, die also in kürzester Zeit auch ihre ehemaligen Bündnispartner an den Rand geschoben haben und ihre Diktatur errichtet haben. Und das ist wirklich ein Lehrbeispiel, dass man, sag ich mal, radikalste politische Kräfte nicht in Machtpositionen hieven darf.
Manche Leute sagen ja, wir stünden jetzt kurz vor 1933. Das hören Sie sicherlich im Museum auch oft. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie da Parallelen oder würden Sie sagen, nein, wir sind in völlig anderen Zeiten? Man kann es nicht so ganz vergleichen.
Also wir leben in ganz anderen Zeiten. Und jeder, der jetzt so eine platte Parallele zieht von 1933 zu heute, der, muss ich ganz ehrlich sagen, der ignoriert die Fakten. Ja, es ist also wirklich, das sind ganz andere Ausgangsbedingungen und es hilft auch nicht, die damaligen Abläufe 1:1 auf die Gegenwart zu übertragen. Das ist eher schädlich in meinen Augen, weil das auch die NS-Zeit verharmlost. Ja, also wir haben es momentan in Deutschland und auch weltweit nicht mit einer neuen NSDAP zu tun. Wir haben es natürlich, und deshalb habe ich das am Anfang gesagt, Demokratien sind immer bedroht. Wir haben es mit Bedrohung der Demokratie zu tun, mit Herausforderungen, mit Krisen und die beschäftigen uns momentan stärker als vor einigen Jahren noch. Und natürlich erlebe ich sehr viele Déjà-vus. Also wenn man sich mit der Weimarer Republik beschäftigt, merkt man, oh, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die haben damals gewirkt und die wirken heute auch. Das heißt, es gibt schon Ähnlichkeiten, ja, es gibt Ähnlichkeiten und die sollten uns wachsam machen und sensibel machen dafür, dass wir unsere Demokratie eben nicht einfach selbstverständlich hinnehmen als etwas, was es immer gibt und immer geben wird, sondern dass wir uns auch darum kümmern, dass diese Demokratie bewahrt bleibt und eben bestimmte Fehler vermeiden, die eben eine Demokratie unnötig in Gefahr bringen.
Könnten Sie dafür ein Beispiel nennen?
Also was wirklich eine sehr große Ähnlichkeit ist, ist der Umbruch in der Medienlandschaft. Wir haben in den 20er Jahren eine Revolution im Medienbereich. Nicht nur durch das Radio, was neu aufkommt, sondern insbesondere durch die Flut an Zeitungen, an Bildberichterstattung. Und das verändert das Verhältnis der Menschen zur Nachricht. Ja, also die Nachricht wird zu einer allseits verfügbaren Ware, weitgehend unzensiert und überall konsumierbar. Und das verändert die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Ja, also die Menschen kriegen plötzlich auch in der Provinz mit, was in Berlin tagtäglich passiert. Ja, also im Kaiserreich ist auch viel passiert, aber da hat man eben nicht so viel mitbekommen. Wenn man jetzt, ich sag mal, irgendwo in einem niederbayerischen Dorf gelebt hat, dann hat man von Berlin relativ wenig gehört. Auch wenn damals schon Berlin eine Metropole war, wo natürlich auch Verbrechen und alles Mögliche passierte. In der Weimarer Republik war Berlin praktisch ein tägliches Ereignis. Ja, man konnte in der Provinz sozusagen auf dem Laufenden bleiben, was da in diesem Sündenpfuhl, wie das oftmals so bezeichnet wurde, eben wieder Neues passiert ist. Und das hat Menschen und ihre Sicht auf die Welt verändert. Und wir stellen heute fest, dass wir vielleicht sogar noch einen tiefgreifenden Medienwandel erleben, der aber ähnliche Auswirkungen hat. Die Wahrnehmung der Menschen von ihrer Welt ändert sich. Und das hat Auswirkungen eben bis in die Politik hinein. Und da müssen wir aufpassen und da müssen wir dafür sorgen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, weil Hass und Hetze in der Wahlrepublik dann eben sehr schrankenlos geherrscht haben und das politische Klima stark vergiftet haben. Ja. Also das wäre so ein Beispiel.
Jetzt komme ich vielleicht noch mal kurz auf das Haus der Weimarer Republik zu sprechen. Gibt es denn in Ihrem Haus auch Ausstellungsobjekte, die Ihrer Meinung nach die damalige Zeit vor allem für junge Menschen vielleicht auch besonders greifbar machen?
Ja, wir haben bei uns einen Bereich, der nennt sich Labor der Moderne. Also wir erzählen in der Dauerausstellung die Weimarer Republik anhand von 6 Kapiteln. Und eines davon ist das Labor der Moderne, weil die Weimarer Republik einfach auch von einem großen gesellschaftlichen Aufbruch geprägt ist. Und der hat alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst. Auch natürlich die Wirtschaft, den Alltag. Also es gibt ein Lieblingsexponat in der Ausstellung. Mein Lieblingsexponat ist der sogenannte Saugling. Wie der Name sagt, ein Staubsauger von der Firma Borsig aus Berlin. Und wenn man sich den anschaut, dann sieht man, ein Staubsauger sieht heute auch noch so aus. Ja. Daneben liegt ein Föhn. Ja, und die Form des Föhns ist schon damals so wie heute. Und das zeigt, dass damals einfach Bahnbrechendes erfunden wurde, auf den Weg gebracht wurde. Und das ist neben diesen ganzen politischen Krisen und diesen Debatten um die Demokratie, denke ich, auch etwas, was man mitnehmen kann, dass diese Zeit eben diesen Aufbruch auch inne hatte. Ja, dass das politische System der Demokratie mit ihrer Freiheit, dass es letztendlich dafür gesorgt hat, dass eben auch dieser wirtschaftliche, kulturelle, gesellschaftliche Aufbruch stattfinden konnte. Und ich glaube, dass das für Jugendliche auch ein spannender Aspekt ist, eben diesen Zusammenhang zu erkennen zwischen einer freiheitlichen Ordnung und Innovation und Aufbrüchen in der Gesellschaft.
Haben Sie denn ein Ausstellungsstück oder eine Geschichte, die dort vielleicht präsentiert wird, die Sie persönlich auch wirklich bewegt?
Nicht bewegt. Also was mich sehr bewegt, ist die Geschichte der Kriegsverserben. Das ist uns heute wenig bewusst. Ja, das waren sehr viele, das waren Millionen, ja, von jungen Männern, die verheizt wurden im Ersten Weltkrieg und die danach nur sehr schwer ins Leben gefunden haben. Die Weimar-Republik hat, was die Kriegsversehrten Fürsorge angeht, Bahnbrechendes geleistet. Aber dennoch war es für den Einzelnen sehr schwer. Und da gab es sehr schwere Verwundungen. Wir kennen heute alle die posttraumatische Belastungsstörung. Ja, das war alles damals nicht bekannt. Ja, die wurden oftmals als Simulanten verschrien. Da gibt es also wirklich herzergreifende Geschichten von Leuten, die zum Schluss als Bettler ihr Auskommen fristen mussten. Und daran merkt man, dass Geschichte natürlich nicht immer nur auf diesem abstrakten Rahmen stattfindet, sondern auch sehr konkret in Schicksalen sich äußern kann. Und was mich auch sehr bewegt, ist die Tatsache, dass eben 1933 so viel auch abgeschnitten wurde an Entwicklung. Wir machen uns, glaube ich, zu wenig in Deutschland bewusst, dass unser Land ja das erste Opfer der Nazis war. Und die vielen Menschen, die hier dazu beigetragen haben, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, von denen wurden so viele umgebracht, ins Ausland vertrieben. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn dieses Potenzial unserem Land erhalten geblieben wäre, ja, wie reich würde unser Land heute dastehen. Ja, und das macht, finde ich, auch diese Zäsur 1933 nochmal sehr deutlich.
Gibt es Fragen und Rückmeldungen, die Sie besonders häufig erreichen von den Besuchenden des Museums?
Ja, die hauptsächliche Frage, die mir gestellt wird, haben wir heute wieder Weimarer Verhältnisse? Das ist die häufigste Frage. Ansonsten stelle ich fest, dass durch ja die verschiedenen Medien, die über die Weimarrepublik berichten, Babylon Berlin beispielsweise, die Fernsehserie oder auch andere Bücher, die erscheinen, dass einfach das Interesse an der Zeit so groß ist und dass die Leute auch irgendwie das Gefühl haben, Mensch, das ist eine Zeit, die hat eben ihre Ähnlichkeiten, einfach vom Lebensgefühl her, ja, diese Krisenerfahrung, diese Unsicherheit, wie geht es weiter, diese umstürzenden Neuerungen, die stattfinden, da erkennen sich viele wieder und das macht sehr viel Freude, mit den Menschen dann auch ins Gespräch zu kommen darüber und sich auszutauschen, weil viele haben sich auch schon viel angelesen. Und oftmals gibt es dann auch regelrecht Debatten im Haus. Ja.
Wunderbar. Und ich nehme an, dass ja auch Schulklassen das Museum besuchen können. Wie viel Zeit sollte man als Lehrkraft mitbringen und wie viel Vorbereitung benötigt man, wenn man sie besuchen möchte in Weimar?
Also es ist immer gut, wenn man einen außerschulischen Lernort besucht, dass man sich ein wenig darauf vorbereitet und nicht einfach nur die Schülerinnen und Schüler in ein Transportmittel packt und dann irgendwo abgibt. Von daher ist es immer gut, wenn man sich damit beschäftigt hat. Wir haben modular unglaublich viele Angebote von der normalen Führung über Workshops, die wir durchführen, bis hin dazu, dass man es auch schafft, ohne Begleitung, das heißt mit einem Workbook, das Haus zu erkunden, weil wir nämlich ein Prinzip haben, von dem wir sehr überzeugt sind. Wir sind kein Haus, wo man sozusagen von Exponat zu Exponat wandelt und dann so eine Begleitung braucht, sondern wir sind ein Entdeckerhaus. Und hier gibt es sehr viel zu entdecken. Und am meisten Freude macht es uns, wenn wir Schulklassen dabei beobachten, wie sie eigenständig mit dem Workbook auf Entdeckerreise gehen und dann Sachen in der Weimar-Republik entdecken, die ihnen so einfach noch nicht bewusst waren.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses Interview, Herr Zenker.
Ich danke auch.
Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Zu diesem Thema Weimarer Republik stellen wir Ihnen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die wir in den Shownotes verlinken werden. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.